Gibst. Und jetzt komme ich zur ersten Person, die hier auf die Bühne kommen darf, Frau Angelika Schmidt, Referentin des Bundesamtes. Ja, kommen Sie. Erstmal ein Applaus für die Dame. Sie ist Referentin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Es war uns wichtig, proaktiv darauf zuzugehen, und sie hat gesagt, dass mehrere Anfragen am Schluss aber alle bei ihr landeten. Das heißt, sie können nicht die falsche sein. Sie sind seit 2002 beim BAMF beschäftigt. Sie haben Islamwissenschaften studiert und vorwiegend in Bereichen mit Islambezug gearbeitet und bei Wissensvermittlungen über Islam und Muslime in Deutschland beim Aufbau der Deutschen Islamkonferenz oder in Präventionsprojekten. Ich bitte trotzdem daraus zu verzichten, nachher in den Pausen nur diese Fragen zu stellen. Obwohl die höchst interessant für mich und viele andere hier wäre. Seit 3 Jahren arbeiten Sie in diesem Bereich, der uns heute betrifft, im Bereich des Menschenhandels. Für das BAMF hat Frau Schmidt ein Projekt zur strukturellen Optimierung von Asylverfahren zur Bekämpfung des Menschenhandels in die Runde der G7-Staaten eingebracht und ist aktuell Ansprechpartner für alle Fragen zur Menschenhandelsarbeit im Bundesamt. Frau Schmidt gibt einen Eindruck oder einen Einblick in den umfangreichen Teil, den ich gerade versucht habe, nur anzudeuten. Sie haben das Wort.
Dankeschön, Herr Heinrich. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Projektverantwortliche des Projekts CHIPS, ich bedanke mich sehr für Ihre Einladung, hier bei Ihrer Auftaktveranstaltung zu sprechen. Es freut mich sehr, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Möglichkeit bekommt, seine Arbeit in diesem Bereich vorzustellen. Herr Abgeordneter Heinrich hat mich ja im Wesentlichen schon vorgestellt. Ich wollte noch mal ganz klar zu meinem Arbeitsbereich kurz sagen. Also ich bin eben die Ansprechpartnerin in unserer Zentrale für die Menschenhandelsarbeit des Bundesamtes. Das heißt, ich bin selbst keine Sonderbeauftragte für Opfer von Menschenhandel. Das heißt, ich höre nicht selbst an. Also was ich da jetzt an Informationen weitergebe, bekomme ich selbst nur aus zweiter Hand. Folgende Themen möchte ich Ihnen heute vorstellen. Die Menschenhandelsarbeit des Bundesamtes hat angefangen mit einem gemeinsamen Projekt mit der Internationalen Organisation für Migration und dem UNHCR. Das war im Jahr 2011, 2012. Die Ergebnisse und die auch noch bis heute weiterentwickelt wurden, möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Dann, Herr Heinrich hat es ja schon gesagt, ist das Bundesamt auf internationale Ebene gegangen, hat ein Projekt in die Runde der G7-Staaten eingebracht, um einfach auch auf internationaler Ebene noch Best-Practice-Optimierungsmöglichkeiten einzuholen. Das wäre das zweite Thema. Dann verfügen wir über 2 Datenquellen, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Und war ja die Thematik dieses ersten Blocks eine bessere Identifizierung von Menschenhandelsbetroffenen. Da gebe ich Ihnen einfach mal so meine Gedanken dazu weiter, was ich denke, was man da noch ausbauen könnte. Und dann ein letzter Baustein aus unserer Integrationsabteilung, Prävention durch Information, weil das ja auch in den Rahmen dieser Veranstaltung passt. Wie schon gesagt, ich beginne mit unserem gemeinsamen Projekt, sozusagen unserem Startschuss in der Menschenhandelsarbeit. Es war damals so, im Jahr 2011, dass zunehmend Fälle in den Asylverfahren auftraten, die deutliche Bezüge zum organisierten Menschenhandel aufgewiesen haben. Und gleichzeitig war ja auch schon die EU-Richtlinie zur Verhütung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer herausgegeben worden, noch nicht umgesetzt in Deutschland, aber schon herausgegeben worden. Und um auf diese beiden Geschehnisse zu reagieren, hat das Bundesamt gesagt, wir müssen hier präventiv oder überhaupt aktiv werden und hat sich eben mit IOM und UNHCR an einen Tisch gesetzt. Zu diesem Projekt gibt es eine Broschüre, die können Sie im Internet abrufen unter dem Titel des Projekts. Genau, den sehe ich jetzt gerade, habe ich jetzt gerade nicht mal da, leider auf meiner Folie. Der heißt Identifizierung und Schutz von Opfern des Menschenhandels im Asylsystem. Also unter diesem Begriff würden Sie dann auch den Projektbericht finden. Für das Bundesamt brachte diese Projektarbeit folgende Ergebnisse. Es gab Multiplikatorenschulungen für Asylentscheidende aus allen Außenstellen. in denen die Asylentscheider zum Thema Menschenhandel sensibilisiert wurden und diese Information dann in ihre Außenstellen weitertragen konnten. In jeder Außenstelle des Bundesamtes wurden Sonderbeauftragte für Menschenhandelsbetroffene benannt, die sich im Weiteren auf dieses Thema spezialisieren konnten, auf besondere Schulungen geschickt wurden und sodass entweder diese Personen dann die Anhörungen von potenziellen Menschenhandelsopfern übernehmen konnten oder von ihren Kollegen und Kolleginnen zu Rate gezogen werden konnten. Es wurde eine eigene Dienstanweisung erlassen zum Menschenhandel, die ist bis heute gültig. Darin gibt es eine Indikatorenliste und es gibt eben klare Vorgaben, was zu unternehmen ist, wenn ein Anhörer eben das Gefühl hat, er hat hier ein Menschenhandelsopfer vor sich sitzen. Wen muss er einschalten, wen muss er informieren, das ist alles dort genau festgelegt. Ebenfalls in diese Dienstanweisung aufgenommen wurden die Schritte für Dublin-Fälle. Also Dublin-Fälle sind ja die Fälle, wo der Asylantragsteller, die Asylantragstellerin vorher schon in einem anderen Schengen-Staat Asyl beantragt hat und der dann eigentlich auch für dieses Asylverfahren zuständig wäre. Aber es ist jetzt so, dass eben wenn das Bundesamt zu der Erkenntnis kommt, dass eben dieses Opfer in Deutschland besser geschützt ist als in dem eigentlich zuständigen Schengen-Staat, kann Deutschland ein sogenanntes Selbsteintrittsrecht ausüben. Das heißt, das Asylverfahren wird in der Zuständigkeit von Deutschland durchgeführt. Das ist in sehr vielen Dublin-Menschenhandelsfällen relevant. Es wurde eine Verzahnung von Arbeit der Außenstellen, also der Asylverfahren und der Fachberatungsstellen für Menschenhandelsbetroffene initiiert, insoweit als die Anhörenden aufgefordert sind, wenn sie einen Menschenhandelsfall vor sich haben und noch kein Kontakt zu einer Fachberatungsstelle besteht, diesen anzubieten, also dem Asylantragsteller, der Antragstellerin anzubieten, diesen Kontakt herzustellen. Und und andersherum, die Fachberatungsstellen, also bei den Frauen, wo sie denken, es macht Sinn, dass die ins Asylverfahren gehen, wiederum auch zum Telefonhörer greifen und eben bei der jeweiligen Außenstelle anrufen und sagen, wir haben hier ein Opfer von Menschenhandel. Oft ist es dann auch so, dass die Fachberatungsstellen noch eine Stellungnahme schreiben, die auch dann bei uns in die Akte eingeht. Also so, dass im Idealfall, wenn die Stellungnahme vor der Anhörung vorliegt, die Anhörende schon weiß, dass es sich vermutlich um ein Opfer von Menschenhandel handelt. Die Frauen, also die Menschenhandelsbetroffenen werden dann ja auch durch die Fachberatungsstellen vorbereitet auf die Anhörung. Manchmal gehen sogar Mitarbeitende aus den Fachberatungsstellen mit in die Anhörung. Um Ihnen mal eine Vorstellung, also weil es ja hier um die Identifizierung geht, zu geben, also aus Rückmeldung von Sonderbeauftragten kann ich davon ausgehen, dass ca. 70% unserer Menschenhandelsfälle bereits vor der Anhörung von einer Fachberatungsstelle betreut wurden und 30% werden sozusagen in der Bundesamtsanhörung als solche identifiziert. Im Rahmen dieses Projekts wurden damals regionale Veranstaltungen organisiert, sodass sich Mitarbeitende von Fachberatungsstellen und unsere Sonderbeauftragten persönlich kennenlernen konnten, weil also es ist ja einfach immer eine sehr gute Grundlage dann für diese Arbeit, wenn man sich einfach persönlich schon mal kennt. Ja, das ist unser einer Kontakt im Bereich des Menschenhandels, eben die Fachberatungsstellen. Der andere Kontakt ist das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter. Und da ist es so, dass eben das Bundesamt, also bei Kenntnis über einen Menschenhandelsfall, die relevanten Daten an das Bundeskriminalamt weiterleitet. Warum machen wir das? Also einmal sind wir dazu verpflichtet, weil ja hier eine Straftat vorliegt, also wir können gar nicht anders. Es geht aber auch darum zu sagen oder zu vermeiden, dass eben ein Asylantragsteller, eine Asylantragstellerin abgelehnt wird, Deutschland verlassen muss und eventuell wichtige Zeugin in einem Ermittlungsverfahren wäre. Und genauso geht es eben auch darum, das Bundeskriminalamt bei seiner Ermittlungsarbeit zu unterstützen, weil also die Informationen, die wir in der Anhörung gewinnen können, sehr zielführend für die Ermittlungsarbeit der Kriminalbehörden sein. Diese anfänglichen Ergebnisse wurden dann im Laufe der Zeit noch weiterentwickelt. Es kamen noch drei weitere Punkte hinzu. Zum einen wurde für Opfer von Menschenhandel die Verpflichtung aufgehoben, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. Sie werden ja wissen, üblicherweise müssen Asylantragsteller in einer Aufnahmeeinrichtung wohnen. Opfer von Menschenhandel müssen das nicht. Das dient natürlich, also um die Möglichkeit zu schaffen, dass sie in einer Schutzwohnung untergebracht werden können. Das Bundesamt selbst kann das dann letztendlich nicht entscheiden, weil die Unterbringung ja wieder in den Händen der Länder liegt. Aber sozusagen, wir geben die Person frei, dass also diese Unterbringung möglich gemacht wird. Dann wurde der Kreis der Personen, die nicht persönlich zur Asylantragstellung in die Außenstellen kommen müssen, eben um den Kreis der Menschenhandelsbetroffenen erweitert. Das heißt, Menschenhandelsbetroffene, die in einer Schutzwohnung untergebracht sind, können eine schriftliche Asylantragstellung stellen. Also es ist nicht die Anhörung, sondern nur der Asylantrag, aber damit wird ihnen immerhin ein Weg in die Öffentlichkeit, der sie ja eventuell gefährden könnte, erspart. Und wir erfassen seit 2012 eben unsere Menschenhandelsfälle. Das sind die Fälle, die von den Außenstellen an uns in der Zentrale, ans Sicherheitsreferat gemeldet werden. Ich gebe Ihnen nachher die Zahlen. Dadurch haben wir einen Eindruck bekommen über die Größenordnung unserer Fälle und eben über Entwicklungen, Länderschwerpunkte und Ähnliches. Genau, ich hatte es auch schon angedeutet. Also wir sind dann nicht sozusagen da stehen geblieben, sondern haben die deutsche Präsidentschaft über die G7, das war ja im Jahr 2014, 2015, genutzt, um in einer Migrationsexpertengruppe auch noch ein Projekt zum Menschenhandel einzubringen. Da ging es eben darum, zu vergleichen, was machen diese G7-Staaten, also G7 ist Japan, USA, Kanada, Frankreich, Italien, Großbritannien und Deutschland, was machen diese Länder jeweils mit ihren Menschenhandelsbetroffenen in ihren nationalen Schutzverfahren? Und eben sozusagen Best Practice zu gewinnen, also zu sehen, was machen andere Länder vielleicht besser als Deutschland, wo können wir profitieren, wo können wir unsere Expertise an andere Länder weitergeben. Da wurde ganz viel erfragt, also zum Beispiel zur statistischen Erfassung, zur Identifizierung, inwieweit man die Kooperationsbereitschaft von Menschenhandelsbetroffenen mit den Behörden fördern kann, welche Schutzmaßnahmen angeboten werden, wie die Mitarbeiter geschult werden, aufenthaltsrechtliche Bestimmungen, finanzielle und soziale Ansprüche von Menschenhandelsbetroffenen sowie der Austausch und die Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure. Man muss sagen, das Abschlussdokument prinzipiell bietet einfach eine Fülle von Anregungen. Es ist leider kein ganz öffentliches Papier. Also G7 stuft da auch ein. Es ist nur zugänglich für Behördenmitarbeiter und Mitarbeiter, also NGOs, zivilgesellschaftliche Organisationen. Aber wenn Sie jetzt zu diesem Kreis gehören würden, könnte ich Ihnen also das Dokument zur Verfügung stellen. Wie gesagt, eine Fülle von Informationen und 5 habe ich dann als besonders nachahmenswert herausgestellt und die möchte ich Ihnen auch gerne vorstellen. Da ist zum einen die statistische Erfassung. Wir erfassen ja in Deutschland eben seit 2012, damit sind wir eigentlich schon vorbildlich, weil nur 2 andere Länder der G7-Staaten auch überhaupt erfassen, das sind Kanada und Großbritannien. Da werden sehr unterschiedliche Daten erfasst. Also bei uns ist es ja diese Meldung der Außenstellen an die Zentrale. In Kanada werden die Vergabe von Aufenthaltstiteln erfasst. Man kann sagen, dass die Zahlen untereinander nicht vergleichbar sind, aber für das jeweilige Land geben sie eben die Möglichkeit, Entwicklungen zu erkennen und eben dann entsprechende Maßnahmen auch einzuleiten. Genau, diese Konferenz beschäftigt sich ja mit der Frage, inwieweit potenzielle Opfer des Menschenhandels also vorab so gut informiert werden können, dass sie gar nicht Opfer werden. In dieser G7-Umfrage bin ich einen Schritt zurückgegangen und habe gesagt, also auch Opfer selbst sind sich ja oft ihres besonderen Statuses gar nicht bewusst. Auch das wäre wichtig. Also wir haben ja vermutlich auch viele Fälle von Opfern von Menschenhandel in den Asylverfahren, die sich nicht als solche zu erkennen geben, sei es aus Scham, aber sei es eben auch, dass sie sich nicht bewusst sind, dass es letztendlich für sie von großem Vorteil wäre, wenn sie es täten. Und insofern ging es auch darum, wird eben das Bewusstsein geweckt bei den Opfern, dass sie Opfer sind. Und da ist Kanada vorbildlich, denn Kanada hat bereits an den Port of Entry einen Flyer ausgelegt. Und ich vermute, dass Sie jetzt nicht da hinten lesen können, was da drauf steht, aber da steht zum Beispiel drauf, wurde Ihnen Geld versprochen, Bildung, Freiheit, das Leben, von dem Sie schon immer geträumt haben, arbeiten Sie ohne die versprochene Bezahlung, werden Sie gezwungen oder unter Druck gesetzt, um zu arbeiten, werden Sie oder Ihre Lieben bedroht, können Sie gehen, wohin Sie wollen und ähnliche Fragen. Und dann steht, in Kanada kann Sie niemand dazu zwingen, etwas gegen Ihren Willen zu machen. Und dann ist eben eine Hotline angegeben, bei der man anrufen kann. Und das halte ich jetzt für vorbildlich, eben zu so einem sehr frühen Zeitpunkt das Bewusstsein zu wecken hier. Es ist ein besonderer Status. Hier gibt es besondere Rechte, besondere Betreuungsmöglichkeiten. Wenden Sie sich an uns. Der dritte Aspekt, Schulung, er wurde gerade eben auch schon erwähnt. Dreh- und Angelpunkt wird von allen Ländern als absolut wichtig eingestuft. Hier wurde vorhin genannt, eben die Ausweitung von Schulen für Ehrenamtliche oder Mitarbeiter in Aufnahmeeinrichtungen. Es ist so, dass in allen Migrationsbehörden eben die Anhörer geschult werden, also für den Menschenhandel sensibilisiert. Aber nur in wenigen Ländern werden auch, was bei uns in Deutschland diese AVS-Mitarbeiter sind, also die Personen, die die Daten erheben, die die Akten anlegen, diese werden zum Beispiel in Deutschland eben nicht geschult, obwohl sie häufig mehr Zeit mit den Asylantragstellern verbringen als die Anhörer selbst. Also das wäre wichtig, dass man den Kreis der Schulungsempfänger erweitert. Dann ganz wichtig ist auch der Familiennachzug. Es ist ja so, dass viele Frauen eben nicht sprechen, weil sie Angst haben, dass ihren Angehörigen im Heimatland Schaden zugefügt werden wird. Und da ist die USA in diesem Fall vorbildlich, die einen sehr großzügigen Familiennachzug gewährt. Also nicht nur für engste Familienangehörige, wie das ja auch in Deutschland inzwischen für Opfer von Menschenhandel möglich ist, sondern eben überhaupt für Familienangehörige, die in eine Bedrohungssituation geraten, dadurch, dass ihr Angehöriger in Europa mit der Polizei kooperiert oder überhaupt aus dem Ausbeutungsnetz ausgebrochen ist. Und letzte Empfehlung aus dieser G7-Studie, ganz wichtig, dass wirklich alle Institutionen, die eben mit dem Menschenhandel zu tun haben, zusammenarbeiten an einem Tisch und möglichst auch hochrangig aufgehängt. Also dann ist die Wirkung und die Effizienz eben dieser Zusammenarbeit am höchsten. Genau, das hatten wir dann. Ja, ich hatte von Datenquellen berichtet. Frau von Scheele hat mir geschrieben, Sie brauchen keine Daten und keine Fakten zum Menschenhandel zu vermitteln, denn Sie werden vor einem sehr informierten Publikum sprechen, davon bin ich überzeugt. Trotzdem, weil es ja eben so wenig Zahlen zum Menschenhandel gibt, will ich Ihnen doch die wir zur Verfügung haben, gerne vorstellen. Das eine sind eben jetzt die schon öfter genannten Meldezahlen. Wir erheben seit 2012 für letztes Jahr und jetzt für das erste Quartal 2017 habe ich Ihnen die mal nach Herkunftsländern aufgeschlüsselt mitgebracht. Sie werden sehen, dass erstaunlicherweise jetzt in den ersten drei Monaten 2017 so viele Fälle gemeldet wurden wie im ganzen Jahr 2016 zusammen. Das bildet nicht die Realität wider, sondern liegt an den Umstrukturierungsprozessen des Bundesamtes. Wir sind auf jeden Fall zeitlich versetzt in unserer Abarbeitung der Asylanträge und nochmal zeitlich versetzt in der Abarbeitung dieser Meldungen. Also mein Referat, genau, da sind einfach Rückstände aufgebaut worden und langsam werden die jetzt abgebaut. Genau, also die Fälle sind auf jeden Fall sozusagen in Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise aufgetreten und nicht erst jetzt, aber sie werden erst jetzt bearbeitet. Wir erfassen nicht die Form der sexuellen Ausbeutung, aber es ist davon auszugehen, dass es sich in der Mehrheit um sexuelle Ausbeutung handelt. Ich hatte einige wenige Fälle auch von Organhandel, Zwangsadoption und Kinderhandel sozusagen auf meinem Schreibtisch. Wir hatten in den Jahren 2012 bis 2014 mal auch nach Geschlecht ausgewertet. Und da stellte sich heraus, dass eben über 90% der Opfer weiblich waren. Immer in jedem Jahr ist unser wichtigstes Herkunftsland Nigeria. Das widerspricht jetzt der Tatsache, die auch ja schon genannt wurde, dass ja doch die meisten Opfer von Menschenhandel eigentlich aus osteuropäischen Ländern kommen. Das liegt jetzt eben daran, dass osteuropäische Frauen in der Regel keine Aufenthaltsprobleme haben und von daher nicht ins Asylverfahren gehen. Also wir haben eben die Personen, die aus sogenannten Drittstaaten kommen und in dem Fall eben am allermeisten aus Nigeria. Und wir haben noch eine zweite Quelle, Zahlenquelle, das ist das Ausländerzentralregister, wird auch beim Bundesamt geführt. Und zwar werden dort die Personen erfasst, die eben einen Aufenttitel nach § 25 Absatz 4a Aufenthaltsgesetz bekommen. Sie sind gut informiert, Sie wissen, was sich hinter diesem Aufenthaltstitel verbirgt. Also das sind die Personen, die eben mit den Strafermittlungsbehörden zusammenarbeiten und bis vor kurzem für die Dauer des Strafverfahrens in Deutschland bleiben durften. Inzwischen gibt es da ja auch noch eine Verlängerungsoption. Da ist vielleicht ganz interessant, dass diese Verlängerungsoption bisher an den Zahlen nichts geändert hat. Also das Niveau der Zahlen ist eigentlich seit Jahren ungefähr auf gleichem Niveau. Genau, wie angekündigt, eigentliches Thema dieser Veranstaltung hier, eine bessere Identifizierung von Menschenhandelsbetroffenen. Da habe ich gedacht, ja, will ich Ihnen meinen Gedanken mitteilen. Ich greife da teilweise jetzt auch oft schon Gesagtes zurück. Ich sehe da zwei ganz große Pflöcke. Das eine sind die Schulungen und das andere ist die Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Akteuren. Zu den Schulungen haben wir eigentlich schon gesprochen, also es ist wichtig, dass eben der Kreis erweitert wird, also nicht nur die Anhörenden geschult werden, sondern auch andere Personen, die in Kontakt zu Menschenhandelsbetroffenen stehen. Aber überhaupt, dass überhaupt geschult wird, also das geht jetzt im Moment natürlich auch fürs Bundesamt, wir haben ganz viele neue Sonderbeauftragte, die werden jetzt geschult, ab kommender Woche. Und auch für die Altgedienten sozusagen muss man natürlich immer wieder Auffrischungsmöglichkeiten anbieten und auch Austauschmöglichkeiten untereinander. Was ich noch einfach auch nochmal erwähnen möchte, dass es also nicht darum geht, jetzt nur Indikatorenwissen zu vermitteln, also die Herkunftsländer sind die Entscheidenden und wenn die Frauen dieses erzählen oder verschuldet sind oder der Reiseweg oder was auch immer, sondern dass es eben auch ganz wichtig ist, in diesen Gesprächen eine vertrauensvolle Atmosphäre aufzubauen. Also das gilt natürlich jetzt auch wieder ganz besonders fürs Bundesamt in dieser schicksalsentscheidenden Anhörung. Und da wollte ich Ihnen kurz ein Zitat eines Sonderbeauftragten vorlesen, der sagt, in den Fällen, in denen die Antragsteller nicht bereits als potenzielle Menschenhandelsopfer betreut werden, also durch eine Fachberatungsstelle, ist es besonders wichtig, eine vertrauliche Atmosphäre in der Anhörung zu schaffen. Nur so kann die Möglichkeit bestehen, dass die Antragsteller sich in der zur Verfügung stehenden Zeit der persönlichen Anhörung öffnen können. Das erste Ziel des Entscheiders muss es dabei sein, Misstrauen der Antragsteller abzubauen. Nur wenn der Antragsteller sich öffnet und ein wenig Vertrauen gefasst hat, können sich aus der Schilderung des Antragstellers Hinweise auf Menschenhandel ergeben. Genau, und zur Zusammenarbeit, also das sind jetzt für das Bundesamt eben die Sicherheitsbehörden und die Fachberatungsstellen. Zu beiden sollte die Zusammenarbeit immer wieder optimiert und überprüft werden. Die Zusammenarbeit mit den Fachberatungsstellen findet eigentlich auf drei Ebenen statt. Zum einen in den Einzelfällen. Ich hatte schon gesagt, die Sonderbeauftragten informieren die Fachberatungsstellen, soweit es gewünscht ist, dass es einen Menschenhandelsfall gibt und andersrum eben genauso. Da ist es wünschenswert, dass sich die Personen, die sich da gegenseitig informieren, kennen. Auch da laufen jetzt wieder Veranstaltungen an des Bundesamtes. Unsere übliche Arbeit war ja irgendwie etwas außer Kraft gesetzt, aber es fängt jetzt alles wieder an. Dann veranstalten wir gemeinsam Veranstaltungen zum persönlichen Kennenlernen von Sonderbeauftragten und Mitarbeitenden von Fachberatungsstellen. Da kooperieren wir teilweise mit dem COG. Und wir arbeiten auch zusammen in gemeinsamen Netzwerken. Da ist ja vor allen Dingen zu nennen der Bund-Länder-Arbeitskreis Menschenhandel, der beim Familienministerium aufgehängt ist. Also da ist sowohl der COG vertreten als auch einzelne Fachberatungsstellen und seit diesem Jahr eben auch das Bundesamt. Und sehr wichtig für die Identifizierung von Menschenhandelsbetroffenen ist auch unsere Zusammenarbeit mit dem BKA, denn das BKA und auch die Landeskriminalämter informieren uns direkt, wenn sie etwa zum Beispiel bei einer Razzia auf Asylbewerberinnen treffen, also in einem Bordell. Wir bekommen aber auch nicht nur direkt Informationen des Bundeskriminalamtes, sondern teilweise werden auch polizeiliche Berichte mitgegeben. Die schickt uns dann die Aufnahmeeinrichtung oder die Asylantragstellerin bringt sie selber mit oder über Rechtsanwälte oder über die Fachberatungsstellen. Und da hatte ich jetzt gerade vor einer Woche oder so einen Fall, da gab es eine Einreisebefragung durch die Bundespolizeiinspektion in Rosenheim. Und da wurde eine Nigerianerin gefragt, also sie sei doch schon so lange in Italien, seit 2014, und habe dort schon Asyl beantragt und warum sie jetzt denn nochmal nach Deutschland gekommen sei. Und da hat sie geantwortet, mir wurde gesagt, dass wenn ich nach Italien komme, ich dort zur Schule gehen kann. Als ich dann in Libyen angekommen bin, hat man mir gesagt, dass es keine Schule ist, sondern dass ich als Prostituierte arbeiten soll, wenn ich in Italien bin. Ich wollte das aber nicht und somit bin ich dann von Italien nach Deutschland gereist. Diese Einreisebefragung liegt also in unseren Akten schon vor und das ist dann natürlich klar ein rotes Blinklicht, hier Menschenhandel vermutlich und entsprechend werden dann die Weichen schon gestellt. Da hat jetzt das Dublin-Referat eine Anhörung durchgeführt, um eben zu prüfen, ob hier Selbsteintritt ausgeübt werden soll oder nicht. Und jetzt ein allerletztes, weil es hier ja auch um die Prävention geht, das ist jetzt eigentlich nicht meine Baustelle, sondern aus unserer Integrationsabteilung, die App Ankommen, Wegbegleiter für Flüchtlinge, ich denke auch, die werden Sie wahrscheinlich schon kennen. Das ist eine der Möglichkeiten, Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung zu verhindern, denn in dieser App werden auf die in Deutschland üblichen Arbeitsverträge, den Mindestlohn und maximale Arbeitszeit nicht gewiesen. Damit soll bei den Neuangekommenen ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, welche Arbeitsverhältnisse sich innerhalb und welche sich außerhalb des deutschen Rechts bewegen. Ich danke Ihnen.
Frau Schmidt, ganz herzlichen Dank. Ich bin nicht ganz sicher, ob wirklich alle so informiert sind, wie Sie am Anfang antizipiert haben, was die Zahlen angeht. Denn wenn ich in unser Programm gucke, was die Fragen sind, dann gehen schon ein paar um Zahlen. Ich werde trotzdem von vorne anfangen und wenn sich eine Frage allerdings wiederholt in der Art, nehme ich es entweder mit auf oder ich gehe dann zur nächsten. Die bis jetzt am meisten Votes bekommen hat, heißt, werden in ihrem Amt Differenzierungen vorgenommen zwischen Betroffenen von Menschenhandel, Schleuserorganisationen, Menschenschmuggel? Werden da unterschiedliche Herangehensweisen differenziert?
Ja, also absolut. Also in den Anhörungen sind ja in der Regel die Menschenhandelsbetroffenen. Wir bekommen manchmal Hinweise, auch das, dass auch Täter natürlich bei uns ins Asylverfahren gehen. Also es kann dann sein, dass eine Asylantragstellerin sagt, ja, hier in meiner Erstaufnahmeeinrichtung, da ist leider jemand, den kenne ich sehr gut und mir hatte sehr schlechte Erfahrungen mit dem. Auch diese Information wird dann weitergegeben, weil es ja durchaus, wenn strafrechtliche Maßnahmen eine gewisse Höhe erreichen, eben auch es zur Asylaberkennung kommen kann oder eben Asyl erst gar nicht gewährt wird. Mit Schleusern, und was war das Dritte?
Das Dritte ist Menschenschmuggel.
Genau, also das ist jetzt für uns, was die Asylanerkennung betrifft, nicht relevant. Es ist wohl so, dass es ein Referat gibt, was sich mit den Fluchtwegen beschäftigt und die interessieren sich eben für die Schleusungswege. Aber sonst ist, also nur das, es geht wirklich nur um die Wege. Da geht es dann auch darum, ist das, was eben die Antragsteller erzählen über ihren Fluchtweg, ist es realistisch? Also es geht ja immer um die Glaubwürdigkeit. Aber sonst ist Schleusung ist nicht unser Thema. Das ist also Strafbehörden oder vielleicht auch hier der Kollege vom Zoll, aber ist nicht unsere Baustelle.
Merken Sie sich die Frage schon mal. Bekommen Opfer von Menschenhandel, die als Zeugen gegen ihre Peiniger vor Gericht aussagen, im Anschluss einen Aufenthaltstitel oder werden die oder können die auch abgeschoben werden?
Genau, also auch das ist eigentlich nicht unsere Baustelle, weil es ist eben dann ein aufenthaltsrechtliches Problem. Es ist nicht die Schutzgewährung durch das Asylverfahren, Ja, aber also soweit ich jetzt da über meinen Tellerrand hinausschauen darf, es gibt eben diesen Paragraph 25.4a, inzwischen ja auch mit einer gewissen Verlängerungsoption. Ich kann nur hoffen, dass der dann auch vergeben wird, aber ich gehe eigentlich davon aus, wenn eben Zeugen in Ermittlungsverfahren erforderlich sind. Aber das ist, wie gesagt, ist eigentlich nicht Asylrecht, sondern Aufenthaltsrecht.
Gibt es Erkenntnisse über steigende Zahlen? Da kommt nämlich die Frage mit den Zahlen. Ich nehme dann eine von weiter unten noch mit rein. Über steigende Zahlen, Sie haben das teilweise ja auch erklärt. Wenn ja, hat das in Ihrer Auffassung mit der besseren Sensibilisierung, Strukturierung und Ausstattung zu tun? Sie nannten vorhin diesen Berg, den Sie am Abarbeiten sind. Aber gibt es doch möglicherweise Verbesserungen, Veränderungen? Oder werden erhöhte Zahlen nur besser bemerkt durch Strukturierung? Und dann steht hier weiter unten die Frage, wie hoch ist die Dunkelziffer? Das ist natürlich schwierig zu beantworten, weil sie eben dunkel ist.
Also ich fürchte, dass im Moment man nicht davon ausgehen kann, dass die Sensibilisierung erhöht worden ist. Es liegt einfach wieder an unserer Situation im Bundesamt. Wir sind ja von 2.000 Mitarbeitenden auf fast 10.000 erhöht worden. Da mussten einfach also unendlich viele Personen geschult werden und sie wurden einfach erstmal für die Entscheidertätigkeit geschult. Jetzt eben werden sie auch noch als Sonderbeauftragte für Opfer von Menschenhandel oder Traumatisierte oder Minderjährige, es gibt da ja verschiedene Kategorien, geschult. Insofern fürchte ich leider sagen zu müssen, also dass ein hohes Niveau an Sensibilität vermutlich jetzt erst wieder langsam erreicht wird. Aber die Zahlen, also die Asylantragzahlen sind ja einfach so eklatant gestiegen und natürlich geht damit einher auch ein Anstieg der Zahlen für Opfer von Menschenhandel.
Was genau sind die Unterschiede im Anhörungsverfahren, wenn Menschenhandel tatsächlich identifiziert und festgestellt wurde?
Also einmal, dass das eben ein Schutzgewährungsgrund ist, also unabhängig jetzt von politischer Verfolgung, die im Heimatland ja sonst dargelegt werden müsste. Weiterer Unterschied ist der Vorschlag, eben eine Fachberatungsstelle einzubinden, den Kontakt herzustellen, soweit das noch nicht erfolgt ist, und die Weitergabe an der Daten an das Bundeskriminalamt. Und also wenn jetzt sozusagen Gefahr im Verzug ist, also wenn die sagt, die Betroffene, da mein Ausbeuter sitzt jetzt gerade hier im Nebenzimmer, dann würde das Bundesamt auch die Polizei einschalten, um dann die Person wirklich auch geschützt die Anhörungssituation verlassen lassen zu können.
Sehen Sie, sieht das BAMF eine Verbindung zwischen dem sogenannten europäischen Grenzschutz und steigendem Menschenhandel?
Da müsste ich jetzt wissen, was mit dem europäischen Grenzschutz genauer gemeint ist.
Ich vermute, ich habe es ja nicht selbst geschrieben, derjenige könnte das auch noch nachreichen, aber neben dem, was im Mittelmeer als erhöhter Grenzschutz ja auch passiert und die Abkommen, die dort gemacht wurden oder gemacht werden und möglicherweise steigendem Menschenhandel. Sagt Ihnen nichts,
also, das Unterschied? Ich meine, also die erhöhten Geflüchtetenzahlen natürlich zu einer erhöhten Anzahl von Menschenhandelsbetroffenen geführt haben oder immer noch führen, habe ich schon gesagt. Also ich sehe jetzt die Frage, ob damit gemeint ist, dass sich aufgrund der Maßnahmen mehr Frauen gezwungen sehen, sich in Menschenhändlern anzuvertrauen. Also ich lese schlimme Geschichten über diese Fluchtwege, es sind nicht zwingend Personen, die jetzt in Menschenhandelsstrukturen geraten, aber alleine, also sozusagen, wie Frauen bezahlen, um eben weitergeschleust zu werden. Das würde jetzt ja noch nicht unter die organisierte Kriminalität fallen, ist natürlich ganz erschreckend. Ob das jetzt mit EU-neuen Abkommen zu tun hat oder nicht, aber also.
Vielleicht kann derjenige nachher noch mal kurz konkretisiert ansprechen. Wie geht es? Also hier steht, wie wird die Glaubwürdigkeit der Antragsteller oder der Antragstellerinnen, wenn sie angeben, Opfer von Menschenhandel zu sein? Ich vermute, es geht darum, wie ernst wird das genommen, beziehungsweise was hat das möglicherweise für Folgen für die Glaubwürdigkeit? Ich weiß, dass viele Menschen das italienische Prinzip, wie man in der wenn die das nämlich gesagt haben, dann wurde erst mal auf wenige Indizien hin ein besserer Schutz zur Verfügung gestellt. Viele Politiker auch in Deutschland haben gesagt, ja, dann sagt das einfach jeder. Ne? Und das hat aber nicht zu gravierenden Zahlen geführt, dort?
Also wir haben das auch in G7 erfragt, also inwieweit denn Opfer von Menschenhandel auch missbräuchlich vorgebracht wird. Das wurde von allen 7 Ländern verneint. Also da mag es wirklich ganz wenige einzelne schwarze Schafe geben, aber ich denke, dass man in der Regel davon ausgehen kann. Also es ist ja auch so nicht, dass die Frauen kommen und sagen, wir sind Opfer von Menschenhandel geworden, weil diese Definition ist ja in der Regel nicht bekannt, aber sie berichten über ihr Schicksal und also sowohl wir als auch die Fachberatungsstellen gehen davon in der Regel aus, dass es dann auch stimmt, was da erzählt wird. Was aber, das muss ich nochmal sagen, nicht zwingend zu einer Schutzgewährung führt. Also weil für das Bundesamt ist nicht Opfer von Menschenhandel zwingend, bedeutet nicht zwingend, dass Schutz gewährt wird, sondern es geht ja immer darum, was würde passieren, diejenige würde entweder in den Erst-Schengen-Staat zurückgeschickt oder in ihr Herkunftsland, droht ihr dann Verfolgung, Bedrohung, wie auch immer. Also und da kann es natürlich Fälle von Opfer von Menschenhandel geben, wo das Bundesamt sagt, ist zwar Opfer von Menschenhandel geworden, aber es droht ihr trotzdem kein größeres Übel bei Rückkehr. Und dann wird nicht Schutz gewährt. Also das ist nämlich so ein Streitpunkt auch zwischen den Fachberatungsstellen und dem Bundesamt. Also Opfer von Menschenhandel heißt nicht zwingend Schutzgewährung. Das muss immer dann im Einzelfall nochmal geprüft werden.
Das passt noch zur letzten Frage, die ich jetzt nehme, weil wir sind ziemlich genau pünktlich auf halb. Wird der Familienfallnachzug auch in so einem Fall, wo Menschenhandel oder Betroffenheit im Herkunftsland bedroht ist, dann erleichtert?
Auch das ist wieder eine ausländerrechtliche Frage. Also soweit ich weiß, ist es ja relativ neu, dass Opfer von Menschenhandel nach diesem Paragraph 25 4a überhaupt Anspruch auf Familiennachzug haben. Also sie mögen mich da verbessern, wenn ich da nicht ganz gut informiert bin. Und Ausnahmen macht ja das deutsche Recht ganz eigentlich nicht.
Ganz herzlichen Dank. Sie haben Ihre Kompetenz unter Beweis gestellt. Wir haben die richtige bekommen. Einen Applaus. Ganz herzlichen Dank. Sie bekommen noch eine...